Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.
Und ich freue mich in dieser Kölsch und Jod Podcast-Folge ja auf eine Art ESC-Spezial. Der Eurovision Song Contest ist das Musikereignis in Europa. Jetzt ist nur die Frage, was dieser Kölsch und Jod Podcast mit dem ESC zu tun hat. Jede Menge, denn einer meiner Gäste, der war schon da, ist heute Sänger einer kölschen Band. Die andere hier am Mikro, die wollte vor ein paar Jahren auch schon mal hin und 2025 versucht sie es erneut. Sie ist ebenfalls Sängerin einer kölschen Band und der Dritte im Bunde ist sowieso ein mega ESC-Fan. Liegt vielleicht auch an seinem Namen, an seiner Herkunft, an seiner Familie. Das wird uns aber gleich alles selber erklären. Und er will mit seiner kölschen Band ebenfalls zum ESC, koste es, was es wolle. Herzlich willkommen, Roman Lob.
Hallo.
Hallo, Linda Theodosio.
Hallöchen.
Servus, Pierre Grönlund.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Fangfrage an Linda und Pierre. Was macht ihr am 17. Mai 2025?
Also ja, wir hoffen, wir sind nicht in Deutschland.
Also du möchtest in Basel sein, Pierre auch?
Ja, also ich habe auch gehört, Basel soll und die Umgebung soll sehr schön sein. Mhm. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, mal da Liestal und die ganzen Ecken drumherum kennenzulernen.
Also der Eurovision Song Contest 2025 findet in der Schweiz statt, in Basel. Und ihr beide möchtet hin. Pierre, du mit Planche Malheur, Linda, du als Solokünstlerin.
Ja, das ist korrekt.
Und mittendrin Roman Lob. Wie regeln wir das jetzt?
Wir gucken mal. Wir ziehen gleich ein Stäbchen und dann schicken wir das längere Stäbchen einfach hin.
Linda, wir fangen mit dir an. Warum ESC? Ich habe das gerade schon mal eben angekündigt. Du wolltest schon mal hin, ich glaube 2019 für Rumänien. Es hat nicht ganz geklappt. Das ist auch so familiär gesehen, Rumänien. Ne? Dein Vater ist da ganz viel unterwegs. Warum ESC?
Also ich guck die Sendung schon seit Ewigkeiten. Ne? Also ESC, das ist immer so, da setzt man sich vor dem Fernseher, egal wo man ist oder Handy oder was auch immer. Und dann, also zumindest ist es bei uns so und wir fiebern natürlich immer mit. Und ich mag die Show einfach wahnsinnig gerne, weil da auch viele Kulturen zusammenkommen. Und deswegen hatte ich mich damals eben auch für Rumänien beworben, weil ich halb Rumänin auch bin. Und genau, das hat nicht so ganz geklappt. Ist auch ein wenig politisch gewesen, aber nun gut. Deswegen wird es diesmal eben Deutschland, weil ich meine, die andere Hälfte von mir ist ja deutsch. Deswegen dachte ich mir, probier es mal hier.
Planche Malheur, Pierre, ihr seid zum zweiten, dritten, vierten Mal zumindest in der Bewerberrunde.
Ja, genau. Also es ist das vierte Mal. Wir probieren es irgendwie immer wieder und scheitern jedes Jahr aufs Neue. Aber wir versuchen es trotzdem, weil irgendwie wir haben da einfach Bock drauf, dabei zu sein. Es ist ja auch, ich meine, irgendwie steckt ja auch so eine, also was Besonderes in diesen Wettbewerben. Also irgendwie die größten Ereignisse der Welt sind ja alles immer Wettbewerbe. Und ich finde das gerade beim ESC so geil, dass es halt aber auch nicht so ehrgeizig ist wie jetzt beim Fußball irgendwie, sondern es ist eine Riesenparty, alle kommen zusammen, haben eine schöne Zeit und klar, ein paar Leute nehmen das ein bisschen zu ernst, aber so, wir wollen da unbedingt Teil von sein. Wenn es nicht klappt, ist es halt so, aber irgendwann werden wir dabei sein.
Ich habe eben gesagt, Pierre Grönlund, wir müssen noch mal kurz irgendwie ein paar Schritte zurückgehen. Grönlund bedeutet, oder wo kommt der Name her und warum bist du so ESC-geil?
Ja, also Grönlund heißt eigentlich Grönlund und kommt aus Dänemark, einem sehr erfolgreichen Land, was den ESC angeht. Und ich bin so ein bisschen da aufgewachsen als Kind schon mit den Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love, beziehungsweise Smoke Zombie Sierra School.
Auch ESC-Gewinner
genau,
übrigens.
Genau, ne? ESC-Gewinner und das hat mich irgendwie so geprägt und ich weiß nicht, ich finde das einfach geil. Also ich habe noch nie verstanden, was man gegen den ESC hat. Klar, man muss nicht alle Songs gut finden, aber ich finde, das hat so ein bisschen was, wie auch Karneval auch. So, es kommen ganz viele verschiedene Musikrichtungen zusammen, man sieht so ganz viel und das ist alles innerhalb von einem Abend und dann ist es wieder vorbei. Also irgendwie ein geiles Konzept und das liegt mir so ein bisschen in der Familie und ich glaube, meine ganze Familie wäre auch mega stolz, wenn wir dahin kämen.
Roman, bei dir ist es fast 13 Jahre her. Hast du das überhaupt noch im Kopf oder ist das schon gefühlt vergessen?
Nee,
du warst
klar.
Ja 2012 am Start in Baku.
Genau, ja. Also damit hat alles angefangen. Das war für mich der Start zum Musikerdasein. Dann, ich glaube, Es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich dann meinen Job kündigen musste, was dann auch allen klar war, weil ich war dann weg. Und ich denke da sehr, sehr gerne dran zurück. Also war eine sehr, sehr gute Zeit. Kann ich euch beiden nur gönnen. Aber es kann ja nur einer werden.
Wir kommen da gleich nochmal zu. Linda, du bist mehr oder weniger in allerletzter Sekunde ja auf den BewerberInnenzug aufgesprungen. Du hast erst die Sessionseröffnung mit deiner kölschen Band Metropolis gefeiert, bist dann ein bisschen krank geworden und bist dann wirklich auf den letzten Drücker. Linda, du musst dich noch bewerben. Also man hat dich nicht gezwungen, aber es war wirklich...
Man hat mich schon gepusht. Ja? Also das schon, weil ich wollte es eigentlich gar nicht mehr machen. In Rumänien war es halt, wie gesagt, es war schon sehr politisch und das hatte irgendwie so einen bitteren Beigeschmack. Und dann dachte ich mir, ach komm, dann gucke ich einfach die Sendung jetzt immer wieder und dann reicht mir das auch. Aber es haben mir so viele Leute geschrieben und haben gesagt, Linda, mach mit, mach mit, mach mit. Und ich so, weiß nicht. Und da werden ja schon auch viele Leute dabei sein, so die auch super sind und so. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe und so. Und ich dachte mir dann, ja, genauso wie du eben auch gesagt hast, dass das eigentlich gar kein Konkurrenzding sein sollte oder Kampf. Und manche nehmen das natürlich ein bisschen zu ernst. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, soll ich das einfach versuchen? Ach komm, wir versuchen es einfach mal. Ja, und dann habe ich mich beworben.
Bei euch Planschis ist ja Aufgeben auch keine Option. Ihr wart ja im letzten Jahr, 2024, auch, glaube ich, ganz, ganz knapp vor den Live-Shows, ne, oder?
Ich glaube, das Jahr davor, also oder 2023. Das,
ja, okay, genau.
Ja, genau, da hat's überraschenderweise für uns, also wir haben, wie ich ja schon gesagt hatte, seit 4 Jahren irgendwie bewerben wir uns da und haben uns eigentlich nie Chancen ausgemalt, beziehungsweise ich habe das einfach gemacht, ohne das groß abzusprechen. Und dann wurden wir aber da eingeladen, irgendwie vorzuspielen. Und das war für uns, war das halt super cool. Wir haben uns auch mit einem eigenen Song beworben, auch mit einem kölschen Song, so wie dieses Jahr auch. Und haben irgendwie gesagt, wir gucken einfach, was passiert. Weil, also wir wissen auch, dass irgendwie dieses ganze Musikbusiness drumherum irgendwie hässlich sein kann. Wir haben halt für uns gesagt, wir versuchen das alles irgendwie auszublenden und wenn es klappt, ist es super und wenn nicht, wenn es nicht sein soll, ist es halt so. Und wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen so es jedes Jahr zu probieren, bis wir entweder zu alt sind irgendwann oder es vielleicht irgendwann mal klappt.
Hast oder du nicht auf Dänisch.
Ja. Stimmt, hey, das wäre doch was.
Das wäre schon cool, so Dänisch-Kölsch. Oh mein Gott, ja. Wie cool wäre das?
Ich glaube, du hast mir
vor... Mal umstrukturieren.
Ich glaube, du hast mir vor vielen, vielen Jahren, nur 3, 4 Jahren schon mal erzählt, du willst der Menderes des ESC werden, so nach dem Motto, ne?
Ja, ich finde das tatsächlich dieses... Also, man lacht irgendwie immer so über Menderes, aber ich finde das eigentlich eine coole Sache, also die ist einfach nicht aufzugeben und auch nicht so den Kopf in den Sand zu stecken, wenn es mal irgendwie nicht so läuft, weil ich glaube, das Leben kommt immer wieder mit Rückschlägen und es geht halt irgendwie darum, auch einfach nicht aufzugeben, weiterzumachen, sich auch nicht irgendwie die Träume kaputt machen zu lassen, nur weil vielleicht die eine Person ein Problem hat oder wie Linda jetzt erzählt hat, irgendwie da hinter den Kulissen vielleicht irgendwas nicht passt. Das heißt ja nicht, dass dein Traum deswegen irgendwie vielleicht ein schlechter ist oder niemals in Erfüllung gehen wird, sondern er hängt vielleicht nur gerade von den falschen Personen ab. Und das finde ich so, da kommt auch so der Sportler in mir durch, so dieses immer weitermachen, irgendwann klappt schon. Und also ob dieses Jahr klappt, keine Ahnung, ich könnte mich auch sehr gut arrangieren, wenn Linda dieses Jahr dahin fährt.
Dito.
Aber wenn nicht Linda, dann natürlich wir.
Ja, nein, ich meinte Dito zu euch, ja, nicht Dito zu mir.
Es geht schon los, Dominik, merkst du das? Ich stehe hier zwischen den Stühlen. Also
ja. Der Roman wird gleich verkünden, Leute, ich habe mich auch beworben.
noch weiß ich nichts von. Aber
deshalb sind wir hier.
Ja, ich wollte es vorher nicht erklären und erzählen. Roman, du hast eben schon gesagt, 12, 13 Jahre ist das Ganze her. Du teilst die Bewunderung für den ESC wie die beiden wahrscheinlich auch noch, oder? Ein wahnsinniger Wettbewerb, oder?
Voll. Das ist mega geil, kann man nicht anders sagen. Das ist auch, wie Peer das sagte, du bewirbst dich da und entweder es klappt oder es klappt nicht. Du gehst auch nicht mit diesem, also ich bin jetzt nicht mit diesem Druck dahin gegangen, ey, ich muss jetzt da Erster werden, weil es ist auch super schwer. Ich meine, ich hatte natürlich auch so ein bisschen diesen Lena-Druck im Rücken, 1. Platz, dann das Jahr darauf 10. Platz und dann waren natürlich, glaube ich, die Erwartungen von unserem Land so, Stefan schickt nochmal jemanden dahin, das muss was werden. Das war so ein bisschen der Druck, der mir so auf der Brust lag, aber es ist ein super gutes Ereignis, ein super schönes Ereignis und vor allem ist es, wenn man da ist, geht's nur um die Musik. Jedes Land hat jeden Abend irgendwie eine eigene Party, man macht ein bisschen Mucke zusammen und ist ein gutes Gefühl.
Was würde die beiden in Basel erwarten? Einmal die Planschis, die dann ja im Zweifel Linda einladen, um dabei zu sein, und andersrum natürlich genauso. Was erwartet da einen Künstler? Man kann sich das wahrscheinlich im Vorfeld gar nicht vorstellen.
Das kann man sich auch nicht vorstellen. Ich habe auch immer vorher überlegt, was erwartet mich da jetzt persönlich? Also wir waren mit einem sehr großen Team unterwegs, weil es waren ja ProSieben dabei, NDR, ARD und die ganzen Leute von irgendwelchen Plattenfirmen. Also ich hatte auch gar keinen Überblick, wer ist, bin ich ganz ehrlich. Ich kannte nur halt mein Team. Es ist wirklich eine große Party. Also es ist nicht so dieser Druck, den man hat irgendwie, ja, das ist jetzt, es geht jetzt nur rein um die Musik und ich muss und ich muss und ich muss. Es wird einem schon sehr leicht gemacht, dass es eine schöne Zeit ist. Aber man hat halt immer schon trotzdem im Nacken, ey scheiße, ich muss ja jetzt auf die Bühne. Da ist eine große Arena, da sitzen 20.000 Leute und es gucken 120 Millionen Leute zu.
Oder ein paar mehr, ja. Du hast das eben schon mal ein bisschen angerissen, dieser Karriereboost, den kann es natürlich geben und für dich gab es den, ne? Und auch die Kontakte in diese Musikindustrie. Ich glaube, seitdem bist du auch mit Thomas D. ganz gut, ne?
Ja, wir sind schon jetzt sehr gute Freunde geworden seitdem. Er hat mich auch begleitet 2012, was sehr gut war und hat dann auch jetzt bis heute mit mir zusammen gearbeitet, was ich sehr schön finde. Das muss man ja auch nicht. Das ist ja heutzutage, ich meine, die beiden kennen es auch und du kennst es auch in der Musikbranche, nicht so wirklich überall der Fall, dass man da liebevoll behandelt wird. Und dieses Gefühl hatte ich immer. Also ich bin mit einem sehr herzlichen und sehr liebevollen Team nach Baku gefahren. Ja, wie eben schon gesagt, ich möchte die Zeit nicht missen. Und immer wieder, wenn es dann im neuen Jahr auf den ESC zugeht, denkt man schon mal gerne an diese Situation zurück.
Ja, rund um deine Teilnahme ist dein Song ja auch in allen Radiostationen landesweit hoch und runter gerannt. Standing Still damals, das war ein richtiger Radiosong, der war richtig erfolgreich.
Das war tatsächlich ein Radio-Hit, ja. Das konnte ich mir auch vorher nie erträumen, mal einen Hit zu haben. Also wir haben auch dann 2013 den Radio-Echo dafür bekommen, weil das der meistgehörteste und gespielteste Song im Radio war. Hab meine erste goldene Schallplatte bekommen, was auch für mich super krass war.
Mega, ja.
Vielen Dank, Dankeschön. Hängt jetzt bei mir auf dem Gästeklo.
Nein,
also wenn ihr mal bei mir Pipi machen wollt.
Stopp, nicht im Ernst.
Doch, klar.
Das ist
also ich habe gelernt von Thomas, Preise und goldene Schallplatten hängen immer im Gästeklo. Bei Thomas klappt das nicht so ganz, weil der, glaube ich, irgendwie 34 goldene und 15 Platin hat.
Die ist hängen. Ein relativ großes
Gästeklo. Das ist Gästeklo. Ein sehr großes Gästeklo. Nee, ich habe aber mal gelernt, man soll ritualsweise diese Preise und Schallplatten, ich meine, sind jetzt zwei Sachen, ist jetzt nicht so viel gewesen, aber bin ich sehr stolz auch drauf, weil das habe ich mit meinem Team damals schon ganz gut gemeistert und ja, war eine schöne Zeit.
Also war damals schon an Stadtrand zu denken? Nein, Kölsche Band überhaupt nicht. Nee, ne?
Das war ja erst 2014, haben wir uns in der Bierlaune gegründet.
Echt?
Im Stadion in Köln.
Nein. Was für ein Klischee, ehrlich.
Da hat unser heutiger Bassist gesagt, Köln gegen Bayern, weiß ich noch, war ein Trauerspiel, wie wir uns das alle vorstellen können. Und dann waren wir beide sehr betrunken. Und hat er gesagt, hier, hast du nicht mal Bock, eine kölsche Coverband zu machen? Da habe ich gesagt, ey, auf gar keinen Fall. Ich will nächstes Jahr auf Tour gehen. Ich habe eine Platte gemacht. Und dann habe ich noch abends besoffen im Bett mich dazu entschieden, ja doch, ja. Scheiß drauf.
Geil.
Und dann ja, habe ich zu Ungunsten von Thomas D., weil wir schon die Platte fertig hatten, habe ich gesagt, ey, ich habe da so eine andere Idee. Das kann man ja nebenbei laufen lassen. Und das ist dann leider nicht mehr so gewesen. Naja.
Jetzt treibt er mit der kölschen Band Stadtland sein Unwesen. Und ich glaube auch ganz gut erfolgreich in den letzten Jahren, ne? Kann man so sagen.
Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden und genießen da jede Sekunde und jeden Moment und sind da auch sehr dankbar, dass wir die letzten Jahre das machen durften, worauf wir Lust haben.
Linda, es gibt ein Profil auf Instagram, das heißt ESC Kompakt. Das ist so eine Art ESC-Nachrichtenblog. Oh. Die haben dann auch veröffentlicht, dass du dich beworben hast. Ich glaube, es gab hunderte Likes und ganz, ganz viele Kommentare und ganz, ganz viel Zuspruch. Linda wäre ein Traum für den ESC. Sehr cool. Linda muss Deutschland vertreten. Da bräuchten wir uns im Ansatz nicht zu verstecken. Der DSDS-Stempel ist da auch nicht nötig. Germany, 100 Points, wunderbare Frau mit toller Stimme, heißt es da. Und es geht immer so weiter. Also der Zuspruch war sehr, sehr groß. Hast du damit gerechnet?
Nee, absolut nicht. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte eher so, dass nur vielleicht, ich meine, die Leute, die auf meiner Seite sind, also die mir folgen, die haben mich natürlich gepusht. Aber da waren ja wirklich auch Leute dabei. Da habe ich dann nämlich dann auch mal so geguckt. Ich so, sind das denn jetzt alles nur meine Follower quasi? Und da, nee, tatsächlich nicht. Und da war ich so, oh, das ist aber echt nett. So, da habe ich mich schon sehr drüber gefreut, weil das ist ja auch nicht immer so im Internet, ne? Dass da so viel Liebe stattfindet. Aber da war ganz viel Liebe, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja. Pia, jetzt hast du hier zwei Herrschaften neben dir stehen. Der eine war schon beim ESC, die andere hat einen Namen, der auch über die kölsche Musikszene hinausgeht. Wir haben es schon ganz oft thematisiert. Helene Fischer, Peter Maffay und. Und das sehr, ja, das muss man ja gar nicht irgendwie verschweigen. Das ist auch alles sehr, sehr erfolgreich. Und dann kommt Plansche Malheur, ohne euch klein zu reden. Aber wie viel noch mehr motiviert ist man dann zu sagen, ach, den zeigen wir es jetzt mal?
Boah, ich glaube, das braucht keiner von uns so wirklich, weil wir eigentlich als Band schon immer relativ uns auf uns konzentriert haben. Also, und ich vor allem immer versuche, alles andere auszublenden, weil ich bin von Natur aus leider sehr ehrgeizig, weil ich aus dem Sport komme so, und deshalb versuche ich alles das irgendwie so von fernzuhalten. Irgendwie jetzt auch zum Beispiel Instagram, ich habe aufgehört, da irgendwelche Kommentare zu lesen, weil für mich war das immer so, wenn dann eine negative Sache dabei ist, dann hat mich das so belagert irgendwie, und deshalb habe ich jetzt aufgehört, das überhaupt, ich mache das einmal am Tag auf und das reicht mir dann. Und ich glaube auch, dass für uns ist es irgendwie jetzt nicht entscheidend, wer da noch mitmacht irgendwie. Klar, auf dem Papier sieht das alles immer beeindruckend aus, aber am Ende haben wir halt für uns gesagt, also wenn wir es schaffen sollten, irgendwie, dann liegt's an uns und nicht daran, ob jetzt Linda sich beworben hat oder nicht, oder ob jetzt, keine Ahnung, wer auch immer, Lena auf einmal nochmal ein ESC-Comeback feiert, sondern es hängt von uns ab, ob wir es schaffen oder nicht. Und alles andere liegt auch nicht in unserer Kontrolle. Und mehr machen als irgendwie gute Songs schreiben, gut performen und versuchen, irgendwie authentisch und sympathisch zu sein, was manchmal besser und manchmal schlechter klappt, geht halt auch nicht. Und der Rest, den wollen wir halt irgendwie anderen Menschen überlassen.
Mit was musstet ihr euch oder habt ihr euch denn beworben? Ist das nur einfach, hi, ich bin die Linda, ein Video? Muss man einfach nur einen Steckbrief ausfüllen? Muss man einen Song einreichen?
Ich habe mich tatsächlich am 28. beworben. Also das war am...
Das war der letzte Tag.
Das war der letzte Tag, ja. Um 22 Uhr.
Wahrscheinlich
23.59 Uhr war vorbei.
Wie die Steuererklärung. Boah,
genau, die Steuererklärung. Die musikalische Steuererklärung.
Ja, so in etwa. Man musste einfach ein Video machen, also quasi so ein Bewerbungsvideo, sich einfach kurz vorstellen, wie alt man ist, wo man herkommt, bliblablub. Und dann musste man zusätzlich eben einen Song performen, entweder ein Cover oder seinen eigenen Song. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen eigenen Song, deswegen habe ich mich mit einem Cover beworben, war aber 2 Tage nach dem Krankenhaus dann raus und
dann hast da du die Rakete, hast du die Rakete gestartet?
So ungefähr. Ich habe den Song tatsächlich nicht eingereicht und nicht genommen. Nee, ich wollte es auf Englisch versuchen und
aber das kann man ja auch auf Englisch ganz gut singen, oder? Rakete.
Naja, ja, also das Ding war aber, dass ich das dann gemacht habe, und zwar 1,5 Stunden habe ich mir richtig Zeit genommen, um das schön zu machen, bliblablub, und dann habe ich auf der nächsten Seite gesehen, ja, das muss übrigens im Querformat sein. Ich so,
ja, das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen,
was ist das denn?
Kenne ich gar nicht.
Ach,
mehr.
Ist
ja. Ich kann mein Handy gar nicht
und
mehr.
Und dann musste ich das wirklich nochmal neu machen. Und ich dachte,
dann wurde es ja auch langsam eng. Ne? Pia, ihr habt euch in den letzten Jahren und auch dann für dieses Jahr, für 2025, mit einem kölschen Song beworben?
Ja,
tatsächlich?
Genau. Wir haben dieses Jahr Dat Je Föhl genommen, was auch unsere Sessionsnummer ist. Weil wir für uns, also wir hatten es in der allerersten Bewerbung, hatten wir einen Song extra geschrieben auf Deutsch. Aber haben irgendwie so ein bisschen für uns gemerkt, dass... Weil wir ja auch irgendwie eine Band sind, die ja eigentlich hier kölsche Musik macht und uns so bewerben, dass wir gar nicht so viel davon profitieren eigentlich mit, jetzt sag ich mal, einem deutschen Song oder einem englischsprachigen Song da reinzukommen, weil der uns als Band überhaupt nicht repräsentiert. Und weil wir eigentlich immer gesagt haben, wir haben ja gar nichts zu verlieren, dahin zu kommen zum ESC. Allerdings ist es dann doch so ein bisschen so, wenn du dann als Band irgendwie was komplett anderes machst auf einmal als das, was du ansonsten das ganze Jahr über machst, das ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig.
Nicht authentisch vielleicht,
ja,
oder?
Genau. Ja. Und deshalb haben wir dann halt für uns entschieden, so, hey, wenn es klappen soll, dann muss es halt irgendwie kölsch sein. Wir haben auch viel darüber diskutiert, ob es irgendwie dann überhaupt in Frage kommt, aber ich glaube einfach, dass jetzt auch die kölsche Kultur irgendwie, die kann auch Deutschland repräsentieren, und ich meine, das ist ein Teil dieses Landes und Klar finden manche Leute das vielleicht doof in Berlin irgendwie, wenn dann Kölsch gesungen wird, aber für uns ist es halt, wir wollen irgendwie Köln auch repräsentieren, wir wollen Deutschland auch repräsentieren, aber natürlich vor allem auch Köln, und wie Roman ja gesagt hat, da wartet ja eine Riesenparty auf uns, und ich meine, wer kann das besser als die Kölner dann in Basel eine Riesenparty veranstalten?
Wir stellen uns das einfach mal kurz vor, Basel, 20.15 Uhr, dann kommen Pierre, Juri, Alex und Mathis in kurzer Hose. Ihr kämet in kurzer Hose,
ja,
oder?
Ja, bis dahin.
Ich bitte drum, wenn dann.
Ja. Vorher noch so ein Fitnessstudio-Abo, damit die Beine auch nochmal ein bisschen frisch sind. Ja, natürlich in kurzer Hose. Also das ist für uns, ist ganz klar, wenn wir da hinkommen, dann soll das auch irgendwie so sein, wie wir jetzt auch im Karneval auf die Bühne gehen. Weil, wie gesagt, wenn es für uns nicht passt, dann ist es halt so. Und wir haben aber nicht viel davon, da irgendwie hinzukommen, auf einmal lange Hosen anzuziehen, schwarz gekleidet und irgendwie was komplett anderes zu machen, das bringt uns halt gar nichts.
Na gut, die reißt ihr euch dann runter nach der ersten Strophe. Kann ich mir vorstellen.
Ja, aber dann haben wir, glaube ich, ein anderes Image. Und das ist, glaube ich, auf einer Frauensitzung dann auch nicht das Beste.
Nee. Also, man darf ja auch nicht vergessen, der ESC ist ja auch nicht so der Standard-Contest. Wenn ich an mein Jahr zurückdenke, war auf Platz 2, ich weiß nicht, ob ihr das 2012 geguckt habt, die Babuschkis. Das waren, glaube ich, glaube 8 russische Omis, die waren alle über 80. Die hat man eigentlich diese 10 Tage, die wir da waren, hat man die nirgendwo gesehen. Die haben Platz 2 gemacht. Und das war jeder Musikexperte, auch die ganzen Juries haben gesagt, was ist denn das für eine Kacke? Also
ich kenne den Song noch, Come on and dance. Dance
the party for everybody dance.
Ja, oh ja, das war gut.
Die haben Platz 2 gemacht, weil das halt einfach ein geiles Erscheinungsbild war. Oder damals Lordi, hat ja auch kein Mensch, also sind wir ehrlich.
Boah, okay, krass.
Hat kein Mensch gedacht, dass sowas auf Platz 1 landet. Und das ist halt, ich glaube, das ist, wie Pierre sagte, man muss halt einfach authentisch sein, und ich persönlich würde es auch so sehen, wenn die Planschis jetzt hinfahren würden und hätten Jackets an und irgendwie Paillettenhosen, ich würde mir auch denken, die Jungs sehen gut aus wie immer.
Na klar, das sagst du jetzt.
Ja, gute Musik, aber es ist halt nicht authentisch, und das finde ich halt cool. Also auch gerade mit einem Kölschen Song, das wird
ja,
witzig.
Ja, das ist schon cool.
Das ist witzig, ja.
Also wenn die Planschis da auf der Bühne stehen, ich kenne eine gute Background-Sängerin. Oh. Eine richtig gute.
Ja, das wäre, ja, hier die beiden auch mit dazu noch holen. Ja,
Robert, du bist manchmal auch im Background von Heavytones, oder?
Ja, ab und zu. Ja,
echt?
Ja, ab und zu singe ich nochmal für die Heavytones.
Siehst du? Also Material wäre da.
Ja, wäre super. Also ich glaube auch so, da kann man schon einiges mitbringen. Und ich glaube auch, also sowohl Linda als wir auch, wir haben halt den Vorteil, ja auch im Karneval dieses Bühnenhopping zu betreiben. Und was Roman ja gesagt hatte, wie beeindruckend das ist, irgendwie jetzt auch in so eine Arena zu gehen. Und ich glaube, dass der Karneval auch irgendwie eine ganz gute Vorbereitung dafür ist, weil man es halt so ein bisschen auch schon gelernt hat, auch so, also in dem einen Moment da zu sein, für einen kurzen Zeitraum, und ganz egal, was um einen rum passiert, ob es irgendwie Lanxess Arena oder Kneipe mit 40 Personen ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Vorteil, den wir haben, generell die Kölner Musikszene, warum das eigentlich, wir müssen deshalb zum ESC, wir könnten Deutschland viel besser repräsentieren, weil wir das halt abliefern können.
Linda, wie viel Bock hättest du auf diese unfassbar große Bühne? Ich sag nur Rhein-Energiestadion, 40, 42, 43.000 Menschen, Peter Maffay mit Anastasia zusammen im Duett. Schöner und cooler geht's wirklich nicht. You shook me all night long. Und dann kommt die ESC-Bühne für Linda Theodosio. Also ist eigentlich für dich wie gemacht, oder?
Also erstmal vielen Dank, dass du meinen Nachnamen so wunderschön aussprichst.
Du hast es mir einmal im allerersten Interview hast du gesagt, sag nicht Sio, sag Sio.
Ja, gut. Perfekt. Ja, natürlich, ich glaube, jeder würde sich darüber freuen, auf dieser Bühne zu stehen, denke ich mal. Also die Leute, die auf jeden Fall keine Angst haben, auf einer großen Bühne zu stehen. Und ja, klar hätte ich Bock. Und wie? Also das auf jeden Fall. Und dann auch Deutschland zu repräsentieren, das wäre schon toll.
Also mir ist es wurscht, Planschis oder Linda,
ja,
irgendeiner von
auch.
Euch macht das.
Mir auch.
Aber Roman, wir wollen ja nicht den einen oder den anderen in den Schatten stellen, aber Linda hat schon ein Format für die große Bühne, oder?
Definitiv. Ich finde, beide hätten ein Format. Das Schöne ist, das finde ich, das hatte ich damals nicht. Ich war sehr jung.
Kein Format, oder
21.
Was?
Ich habe vorher auch Musik gemacht, deswegen bin ich ja auch da hingegangen. Und ich gehe jetzt da mal von aus, dass ich vorher auch schon ein bisschen singen konnte. Aber ich hatte die Erfahrung nicht. Ich bin halt durch eine Castingshow gegangen mehrere Wochen, habe die dann gewonnen. Das war für mich erstmal kopfmäßig absolut wahnsinnig. Und dann bist du tatsächlich, also es war früher so, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt die Castingshows ticken, dann bist du um 22 Uhr auf der Bühne gewesen, um 0 Uhr bist du Popstar in Deutschland und dann wirst du erstmal durchs ganze Land gereicht.
Und dann ist
diese Fernsehshow, Radioreise und hier und da Platte machen und dann noch der ESC vor der Brust. Und ich hätte früher, wäre es natürlich schön gewesen, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung gehabt hätte. Wenn ich mir das jetzt so heute vorstellen könnte, würde ich, glaube ich, vieles anders machen. Aber ich würde es jetzt trotzdem nicht als Fehler sehen.
Aber du hast das eben schon mal erzählt. Dann muss der Industriemechaniker aus Troisdorf muss dann seinen Job hinschmeißen.
Genau.
Wegen dieser Nummer.
Genau. Dann tanzt du beim Chef an. Und selbst der Termin war schon schwierig, zu meinem Chef zu gehen, weil ich einfach keine Zeit hatte, weil ich nur unterwegs war. Ich glaube, ich war 2012 von 365 Tagen, ich glaube 280 unterwegs. Ja, ich war 4 Wochen auf Radioreise ununterbrochen, nur Flugzeug. Und ich meine, damals war die Musikindustrie noch anders. Ich meine, ist jetzt nicht so lange her, aber es wurden noch CDs verkauft. Und man war tatsächlich noch, wenn man in einer Castingshow gewonnen hat, irgendwie ein Popstar. Und das war für mich halt totales Neuland. Und auch bis zum Ende, bis ich irgendwann aufgehört habe mit Solo-Karriere, war das immer sehr, sehr anstrengend.
War das damals bei dir in der Family, im Umfeld, war das so ein klitzekleiner Privatskandal, als du den Job schmeißen musst für Musik? Also ich habe das ja von dir noch nie gehört.
Für mich war es am allerschwierigsten. Weil ich immer jemand war, der sehr sicher leben wollte. Ich war nie so, der auf Risiko gegangen ist. Und es war schon ein sehr, sehr schwieriger Tag für mich, dass ich morgens aufstehen musste und wusste, ich kündige heute meinen Job. Den auf der Arbeit war das, den war das, also meiner Frau war das damals auch bewusst, das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Und wenn du dann da hingehst und sagst, ja, hier Leute, ich bin jetzt Sänger, ich muss kündigen, dann ist das schon... Ja, war irgendwie komisch.
Bist du seit diesem Tag nochmal in deinen Beruf zurückgegangen eigentlich?
Nein.
Seitdem nur noch Musik?
Ich mache seitdem nur noch Musik. Ich habe jetzt während Corona habe ich noch einen Nebenjob angefangen. Ich bin Asylhelfer quasi, halbtags. Mache das bei uns in der Kommune, richte Flüchtlingsunterkünfte ein, empfange Flüchtlinge. Leider Gottes auch für Abschiebungen nicht ganz zuständig, aber auch mit dabei. Was nicht immer sehr, sehr schön ist, aber es ist ein sehr toller Job, weil man kann Leuten... jeden Tag helfen. Das macht Spaß.
Habt ihr grundsätzlich in die Runde gefragt, jemals bereut, den Weg in die Musik eingeschlagen zu sein?
Also ich wurde ja quasi so reingetreten von meinem Vater. Also ich habe ja mit 6 angefangen, Klavier zu spielen.
Hat er dich in das Saxophon gesteckt?
Oder? So ungefähr. Also mein Vater hat ja er ist ja Saxophonist und war mit Gloria Gaynor lange Zeit unterwegs, Jennifer Rush, Joe Cocker, bliblablub. Und wie oft ich schon heute bliblablub gesagt habe, ich sag das nie. Naja, egal.
Mach doch mal einen Song nächstes Jahr.
Ja, ist nicht so weit weg vom aktuellen, würde ich sagen.
Nee, das stimmt wohl.
Aber vielleicht auch ein Hit.
Und seitdem habe ich auch bis natürlich aufs Abi nichts anderes gemacht. Also ich habe das ist eigentlich schon hart, das zu sagen, aber ich habe noch nie gearbeitet.
Das gemacht. Das habe ich eben schon mal gehört.
Ja.
Der
man darf ja nicht sagen, ihr habt noch nie gearbeitet.
Nee, Entschuldigung, also, noch nie was, deswegen habe ich mich korrigiert, noch nie was anderes gemacht.
Ihr arbeitet ja auch hart.
Ja, das auf jeden Fall, aber noch nie einen anderen Job betrieben. Also noch wirklich, noch nie.
8-mal am Tag auf eine Bühne gehen, das ist doch kein Job, oder?
Karneval. Ist doch einfach.
Ja.
Da steckt tatsächlich wirklich sehr, sehr viel Arbeit hinter. Und ich glaube, den Leuten ist das nicht so wirklich bewusst, oftmals auch.
Weil der kleinste Teil der Freude oder das, was man so zurückkriegt, ist ja der Bühnenteil. Ne?
Ja, genau.
Die richtige Arbeit steckt dahinter. Pia weiß, von was ich da rede. Also
voll. Also es ist natürlich ultra viel Arbeit. Allerdings muss man auch sagen, man hat halt irgendwie das Privileg, das zu machen, was einen wirklich erfüllt. Also das Ich fühle mich eigentlich in den seltensten Fällen jetzt wirklich gestresst davon oder sowas. Es ist körperlich anstrengend und klar, manchmal ist auch dieses, gerade in der Gruppe Entscheidungen zu treffen, da gibt's immer mal Reibereien irgendwie, wie das so ist. Aber am Ende des Tages, also ich kenne dieses Gefühl nicht, nach Hause zu kommen und irgendwie gestresst davon zu sein, dass morgen wieder Montag ist. Weil Montag ist ja auch der schönste Tag für uns Musiker irgendwie, da hat man ja frei. Aber auch generell, es ist ein totales Privileg und ich glaube, das ist auch, also ich meine, es ist einfach gesagt, aber ich habe auch genauso wie Linda noch nie in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Ich habe halt den Umweg über Studium gewählt und mir da so ein bisschen Pufferzeit rausgeholt, so wie, also das haben wir alle 4 bei uns so gemacht und dann halt die Entscheidung getroffen, einfach voll auf Musik zu gehen. Anders halt als Roman ist, bin ich überhaupt nicht dieser Sicherheitsmensch gewesen, sondern schon immer so nach dem Motto, ach, ist mir eigentlich ziemlich egal.
Klappt schon.
Ja, genau. Also ich sag mal so, ich bin vielleicht auch von zu Hause aus so großgezogen worden mit der Zuversicht, dass ich kann, also dass ich mich anpassen kann. Wenn ich jetzt arbeiten muss, dann schaffe ich das auch. Also so, ich habe da relativ viel Selbstbewusstsein jetzt in mich persönlich, irgendwie einfach mit den Situationen umzugehen, wenn sich was verändert. Weil klar würde ich gerne mein Leben lang Musik machen, aber ich weiß auch, dass es halt von einem auf den anderen Tag auch vorbei sein kann, weil irgendwie die Band sich auflöst oder sich bei mir irgendwas verändert, gesundheitlich oder was auch immer. Also ich glaube, das würde ich dann auch hinkriegen, aber ich bin sehr froh, dass ich irgendwie nicht montags morgens um 9 Uhr irgendwo im Büro sein muss, so wie mein Papa, sondern das Privileg habe, irgendwie das zu machen, was Spaß macht und auch Leute, also Leuten auch was gibt.
Wir kehren zurück auf die große Bühne nach Basel in den Mai 2025. Was habe ich denn eben gesagt? Wann ist es nochmal?
17. Mai.
17. Mai, da hat mein Papa Geburtstag.
Oh, meiner zwei Tage
dann
später.
Dann muss er auch mitkommen.
Kommt der ja, auch
dann
mit.
Kommen die, meine Mama hat eine Woche vorher. Dann
so,
genau, da kommen die ganzen Eltern noch mit.
Also ich kann euch jetzt schon sagen, wenn einer von euch dahin fährt, gehe ich euch im Vorfeld richtig auf den Sack.
Natürlich.
Ey, nichts anderes erwartet.
Zurück zur Bühne beim ESC. Wie muss denn ein Titel 2025 überhaupt klingen sein? Wie fett muss so eine Show sein, um mindestens mal zum Vorentscheid eingeladen zu werden, um dann diese große Bühne zu kriegen? Man kann es nicht planen, oder ist es planbar? Wenn du eben sagst, 8, 9, 10 alte Omas, das ist ja nicht planbar.
Nö, du gehst mit deinem Titel dahin. Also bei uns war es damals so, wir hatten ja diese Castingshow und dann war ganz schnell klar, man braucht ja einen Song und dann wurde vorher schon so entschieden, was man machen könnte, wohin die Reise geht. Und ich bin halt auch keiner, der auf, also ich sing halt am liebsten Balladen. Für mich war klar, ich will mit einer Ballade dahin. Und die Produktionsfirma, es war damals Brainpool, die halt auch mein, also das war für mich ein sehr großer Vorteil. Diese ganze Produktion in Aserbaidschan hat Brainpool gemacht. Also den ESC hat quasi Deutschland ausgetragen für Baku. Alle haben Deutsch gesprochen. Alle, ich kannte alle, weil ich die Castingshow halt auch in Mülheim hatte. Und für uns war ganz klar, wir machen das alles sehr dezent und nicht Feuerwerk und Pipapo, hätte auch nicht zum Song gepasst. Deswegen, du musst halt irgendwie dein Ding durchziehen, ne? Und mit Standing Still sind wir ganz gut gefahren. Und
ich wollte gerade sagen, showtechnisch hast du ja damals jetzt nicht das große Feuerwerk. Nee,
mir war wichtig, dass ich eine Band mit auf der Bühne hatte, weil
ein bisschen Sicherheit im Rücken, ja.
Genau, Sicherheit im Rücken, alleine wollte ich nicht. Ich glaube, es gab beim ESC, gibt's auch, ich weiß nicht, ob es diese Vorgabe heute noch gibt, dass alle Vocals live sein müssen. Also es ist Halbplayback, es ist ja nicht mehr so wie damals beim Grand Prix de la Chanson Eurovision, dass du mit
sag
Orchester...
Sag nochmal.
Grand Prix de la Chanson Eurovision, keine Ahnung. Damals war es ja mit Orchester, also komplett live. Und ich glaube, die Vorgaben seit irgendwie ein paar Jahren sind, dass Halbplayback ist muss, weil das die Show gar nicht anders zulässt. Aber die Stimmen müssen live sein. Also ich glaube, auch Backing Vocals und so musst du dann Background-Sänger mitnehmen. Deswegen, ich bewerbe mich hiermit jetzt offiziell sehr gerne bei euch.
Ich auch.
Okay, das wird super.
Ich komme nur mit.
Nein, ich sag mal so, der Song, also... Das haben beide ja auch eben gesagt. Du musst einfach authentisch sein und das machen, was dir am besten liegt. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wir wussten ja vorher auch nicht, klappt's oder klappt's nicht. Also wir haben ja auch, wir saßen da gibt's ja diesen berühmten Green Room. Dann sitzt du dann da stundenlang und wartest, bis jedes Land fleißig Punkte vorliest. Und dann kam Deutschland, keine Punkte, boah, nichts, gar nichts. Und du siehst so diese Tabelle und jeder hat so seinen Screen und du denkst nur, scheiße. Das wird so ein richtiger Flop. Und dann bist du natürlich schon enttäuscht und denkst dir, ey Leute, kommt bitte, ruf, mach doch mal. Und dann kamen halt am Ende relativ viele Punkte und ja, aber trotzdem sitzt du da und zitterst und denkst dir, das kann doch alles nicht wahr sein.
Ich glaube, mittlerweile hat sich dieses Punktevergabesystem sowieso nochmal komplett gedreht. Ich könnte es jetzt auch nicht erklären. Es gibt irgendwie auch noch Jurypunkte und Länderpunkte. Völlig verrückt. Man blickt da gar nicht mehr so richtig durch. Und ich finde, jetzt schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Damals erfolgreiche Zeiten mit Stefan Raab als Chef, sag ich mal, als Casting-Chef. Da bist du ja auch quasi mit groß geworden. Und jetzt holt man Stefan Raab nach seinem großen Box-Comeback sozusagen ja auch wieder zurück in den Ring im wahrsten Sinne des Wortes. Kann man sich da oder muss man sich da berechtigte Hoffnung machen, dass dann auch diesmal wieder was Zählbares bei rumkommt? Weil überall, wo der Raab seine Hand dran hat, das wird schon was, oder? Du nickst.
Also für mich persönlich ja, weil Stefan hat eine Sache, die wenig andere hatten. Ich will jetzt nicht da den NDR oder so schlecht reden. Die haben das auch immer sehr gut gemacht und hatten auch die Jahre, wo wir nicht gut abgeschlossen haben oder halt keine guten Plätze hatten, hatten die trotzdem gute Musikbeiträge. Es war ja nicht alles irgendwie schlecht, sondern einfach, wir haben keine Punkte bekommen, warum auch immer. Aber Stefan hat einen großen Vorteil, der hat eine große Leidenschaft und das ist die Musik. Und die hatte er schon immer. Und ich glaube, dem ist ganz wichtig, dass man mit einem guten musikalischen Act nach Basel fährt und das unterstützt er zu 100%. Egal wie viel Negativpresse, egal wie viel Positiv, ist ganz egal. Wenn er sagt, das ist er, das ist der Act, mit dem ich nach Basel fahre, dann wird er da 100% Gas geben.
Und er hat auch einen unfassbaren Ehrgeiz. Linda zeigt auf, sagt.
Ja, und zwar deswegen habe ich mich eigentlich auch nur beworben.
Stefan Raab ist dein Wingman für den
genau,
ESC.
Genau deswegen.
Ich kann das aber auch verstehen. Das war damals wirklich auch meine Intention oder eher gesagt die von meiner Frau. Ich wollte mich nicht bewerben. Meine Frau hat gesagt, du machst das jetzt.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße, gehen raus. Kann ich verstehen. Genauso habe ich es auch gemacht, weil Stefan ist da einfach... Ich weiß nicht, der hat so ein bisschen, der streut da, ich sag das jetzt mal in so einem schönen Bild, der streut da einfach seinen Glitzer drüber und dann, also meiner Meinung nach kann das nur was werden.
Also ich meine, was er halt schon direkt sehr gut macht, ist halt vier Vorentscheide zu machen. Das hilft halt einfach überhaupt ein Act ja erstmal aufzubauen.
Ja.
Das war nämlich die letzten Jahre ja irgendwie auch so das Problem. Du hast eine Show, obwohl ich glaube letztes Jahr waren es dann sogar zwei, aber trotzdem du kannst dieses gesamte Land ja also gar nicht hinter dich bringen, wenn die dich gar nicht kennen. Und das Absolut. Ist so ein bisschen das Problem gewesen die letzten Jahre, dass man ja gar nicht wusste, wer überhaupt fährt. Und das macht Stefan Raab halt einfach sehr gut, zu sagen, es gibt irgendwie diese vier Shows, weil danach kennt halt zumindest ein Großteil der Leute ihn, vielleicht auch schon aus dem Ausland. Und das hilft halt extrem überhaupt, diese Marke aufzubauen.
Ich glaube, in den letzten Jahren konnte man sich bewerben und dann gab es einen, weiß ich nicht, 5 bis 10 Acts, die sind dann in einem Finale gewesen. Die hat das ganze Land ja vorher noch gar nicht gesehen. Und jetzt sind es, wie du sagst, vier Shows, wo man einen Song, einen Sänger, eine Sängerin, eine Band lieb gewinnen kann. So war es ja bei euch damals auch, Roman.
Das war halt der Vorteil. Das ist genau wie Pierre sagt. Ich habe das immer so gesehen die letzten Jahre. Wenn du jemanden da hinsteckst, die Sendung läuft auf ARD oder NDR abends um 22.15 Uhr. Keine Sau kriegt das mit. Du hast eine Chance, dich in Deutschland zu präsentieren. Und dann sehen wir es mal so. Das eigene Land steht nicht mal so richtig hinter dir, weil sie dich gar nicht auf dem Schirm haben. Also für mich war es natürlich cool, dass ich Monate vorher quasi durch jede Radiostation, durch jede Fernsehsendung in Deutschland laufen konnte und die Leute in Deutschland selber sich gedacht haben, ah cool, ein neuer Künstler, der macht Musik, eine Platte. Und das ist halt wichtig, weil wenn du hier dir nicht mal die Struktur aufbauen kannst und die Leute hinter dir hast, weil was hast du für Kommentare unter den ganzen Künstlern gelesen? Ja, wird eh nix und eh wieder letzter Platz. Deutschland macht eh wieder den letzten Platz. Dann schreiben die Medien, oh, was für ein Drama. Jetzt schicken wir jemanden dahin, der, oh, wie der aussieht, total freaky. Ja, da hast du doch auch schon keinen Bock mehr. Also, weißt du, dann...
Das heißt, man muss quasi auch so eine Art Hype entstehen lassen.
Ja, du musst dich einfach schon von deinen eigenen Leuten feiern lassen. Und das kriegen die doch auch selber mit, die Leute. Das kriegen die anderen Länder doch auch mit. Ach krass, da geht jetzt zum Beispiel Linda, die geht zum ESC. Die ist eine fette Nummer in Deutschland. Die hat sich da über die letzten Monate schon was aufgebaut und die kommt jetzt zum ESC nach Basel. Ey, finden wir geil. Weil die rufen ja letztendlich an für dich, die stimmen ab. Also das sind die Leute, die müssen ja von dir mitbekommen. Sonst hast du, ja, wenn du schon von deinen eigenen Leuten irgendwie schlechte, negative Presse bekommst.
Ja. Aber man muss es ja trotzdem ausblenden, man muss ja seinen Weg gehen. Bei euch auch, war das auch ein Türöffner, was heißt Türöffner, ist vielleicht das falsche Wort, aber einer, der euch von hinten so ein bisschen geschubst hat. Ach, wir machen es ja eh seit ein paar Jahren, aber jetzt kommt der Raab auch noch dazu und der ist aus Köln. Und ein bisschen Karneval mag der ja auch, ne? Und ein bisschen Kölsch ist der Stefan Raab ja auch. Oder habt ihr gar nicht so drüber nachgedacht?
Also wir haben schon drüber nachgedacht, allerdings würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es ein Vorteil für uns ist, weil wir ja eigentlich durch die letzten Jahre so die Leute beim NDR ja schon kennengelernt haben und auch so ein bisschen, sag ich mal, wissen, wer uns da wohlgesonnen war oder ist.
Ihr habt vorgefühlt.
Ja, man lernt die Menschen ja auch so einfach kennen und schmiedet ja auch Sympathien. Das ist jetzt bei Stefan Raab, fangen wir da schon bei Null an, also da gibt's jetzt gar keinen Berührungspunkt an sich, außer dass er halt auch hier in Köln ansässig ist. Aber wie du halt schon gesagt hast, für uns spielt das keine Rolle, weil auch letzten Endes wird auch Stefan Raab nicht das alleine entscheiden. Irgendwie, er hat zwar natürlich viel Einfluss und Möglichkeiten, aber letzten Endes ist es so, man weiß nicht, was passiert und ein Hype also was Roman ja gerade gesagt hat, der ist halt extrem wichtig und der kann auch unvorhergesehen entstehen, ob es irgendwie ein Auftritt ist, der irgendwie vielleicht auch ein bisschen anders läuft als erwartet, aber genau dadurch eben so eine Begeisterung auslöst oder weil man vielleicht auch gerade so ein bisschen aus der Reihe tanzt, wie jetzt die russischen Omas damals. Das fällt sehr, also das ist sehr schwierig, das vorherzusagen, aber wenn es passiert, dann nimmt das halt eine eigene Dynamik an und das ist so unsere Hoffnung irgendwie, auch gerade mit dem Kölsch-Thema, dass man da vielleicht auch so, also La Brass Banda hatte das ja auch mal versucht vor ein paar Jahren, dass es so eine Art Dynamik auslöst und ja, wenn das passiert, dann sind wir da.
Also ich wäre auf jeden Fall euer größter Fan.
Ah, das wäre meine Mama, glaube ich.
Und man muss es ja auch im Blick haben, das Ganze wäre nach einer unfassbar langen Session, die ihr gerade spielt, ne? Also da.
Ja, aber da ist ja noch was dazwischen, ne? Da ist ja ein bisschen Pause dazwischen.
Also dann Akkus nochmal aufladen und dann ja, zack, Basel.
Ach, ist so easy. Klar, kriegen wir hin, oder?
Ja, also ich denke auch, das ist, man kennt das ja nicht anders hier in Köln. Also das ist ja im Mai, da ist ja, da geht ja der ganze Zyklus von vorne wieder los. Da sind wir ja längst schon im Modus. Ich glaube, da ein paar Wochen nach der Session, wenn überhaupt, mehr brauchen wir nicht.
Richtig.
Ich bedanke mich bei. So, es reicht, wir haben genug geredet, oder? Ich bedanke mich bei Linda Theodosio.
Danke
nochmal für das Lob, dass ich deinen Namen richtig ausspreche. Perfekt. Also, ich drücke dir alle Daumen, dass das mit Basel klappt. Schwenke rüber zu Pierre und sage, ja gut, ich drücke dir alle Daumen, dass das mit Planche Malheur klappt.
Dankeschön.
Und der auch Daumen drückt, glaube ich, ist Roman Lob, seine Stadtrandjungs sowieso.
Definitely, machen wir.
Also, er hat ja zwei Daumen, also ist doch gut.
So, genau. Links, hier, links und rechts drüber hier, also Daumen sind gedrückt. Und hier, wir haben letztens noch im Proberaum gesagt, man muss ja immer untereinander supporten, wir finden, das macht man viel zu wenig. Also hört die Rakete von Metropolis und das hier Füll von Planche Malheur. Sehr tolle Bands, also Randa.
Das war aber lieb, danke. Ja.
Jetzt möchte ich aber gleich auch geknuddelt werden, Leute.
Ja, das.
Er wird auf jeden Fall noch geknuddelt. Ich schiebe noch Skandal von den Planschis hinterher und ich schiebe einen vermeintlichen Sessionshit Geheimtipp nach Köln ist cool, lieber Roman, da müsst ihr euch nicht mit verstecken, so ist nicht. Ne?
Wir finden ja alle, dass Köln cool ist. Ne?
Also. Danke, dass ihr Teil von Kölsch und Jod seid.
Gerne.
Sehr gern.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.